Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 684. Heute widmen wir uns WWE nach WrestleMania. Von Raw After Mania über SmackDown bis hin zu The Rock bei Pat McAfee, da werden wir heute drüber sprechen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ist natürlich auch spannend, in anderen Unterhaltungsformen ist es so, wenn eine Staffel zu Ende geht, dann kann man mal durchatmen, vielleicht schauen, was erwartet uns demnächst. Beim Wrestling ist es ja, gerade bei WWE auch immer, WrestleMania-Season ist vorbei, die neue Season, die startet ja direkt, das geht direkt ineinander über, das heißt, man kann sich gar nicht erholen oder das, was passiert ist, erst einmal verarbeiten, sondern dann geht es halt direkt mit dem Produkt weiter und muss sagen, man hat ja zumindest sich ein bisschen was überlegt zumindest, also wir sind jetzt in kein Loch gefallen.
Nö, es ist einiges passiert, es sind einige Steinchen für die Zukunft zurechtgelegt worden, um da was Neues aufzubauen. Da werden wir auf jeden Fall heute drüber sprechen. Markus, an dich nochmal Dankeschön, dass du eingesprungen bist an der Stelle. Eigentlich war der Kai hier im Dienste, der ist jetzt aber krank. Deswegen freue ich mich, dass du nicht nur bei den lieben Freunden von Power Wrestling mit dabei bist, sondern auch hier bei uns eingesprungen bist. Dankeschön an der Stelle nochmal an dich.
Danke, immer wieder gerne. Ich freue mich auch immer mit dir zu podcasten. Und wie gesagt, wir haben ja wirklich einige Themen, die wir heute beackern können.
Genau. Wir starten erstmal ganz kurz hier mit dem Housekeeping, wie ich immer so schön gesagt habe. Ne? Also ganz kurz nochmal ein großes Dankeschön geht an der einen Stelle raus an den, schon wieder an Markus, ne? Also einer unserer ganz, ganz treuen Hörer, schon seit Ewigkeiten, schon diverse Male bei WXW getroffen, die mich auch dann zuletzt lang geschrieben habe. Da geht nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an den raus. Der hat nämlich ein sehr üppiges Trinkgeld uns dagelassen und deswegen nochmal an der Stelle: Fühle dich gebauchpinselt, fühle dich lieb gehabt. Dankeschön dafür. Und auch an den Stefan, der ist nämlich bei uns bei Patreon Jahresmitglied geworden. Wir haben das zuletzt ein bisschen schleifen lassen mit den Danksagungen. Ich habe mir gedacht, das nehmen wir jetzt wieder auf. Ne? Headlock, now then forever und so. So, legen wir los.
Together Farm hier.
Was?
Together.
Ganz wichtig. Stimmt. Together auch. Ja, Markus, wir legen los. The Rock bei Pat McAfee. The Rock nicht bei WrestleMania, sondern auf der Couch, wie er selbst gesagt hat. Aber dafür hat er Zeit, um knapp 40 Minuten mit Pat McAfee zu plaudern und um da auch einige Interner, so will ich es mal sagen, rauszuhauen. Und da würde ich gerne über einige Punkte sprechen, weil es wurde schon heiß diskutiert. Ich frage dich erstmal so ganz allgemein, Markus, wie hast du den Auftritt hier von The Rock gesehen?
Ja, vielleicht mal vorweg. Wir haben ja, glaube ich, wahrscheinlich ja doch alle damit gerechnet, dass der Rock bei WrestleMania auftritt. Also ich auf jeden Fall. Also vor allem, nachdem er bei Elimination Chamber für diesen großen Turn gesorgt hat, da verantwortlich war, sich da schön über den Hals gestrichen hat und damit den Turn eingeleitet hat vom John Cena. Und dann ist er nicht mehr aufgetaucht, wurde er auch kaum noch erwähnt. Und ich war mir nicht sicher, okay, aber WrestleMania, da muss er jetzt kommen und die Geschichte irgendwie rund machen. Ist jetzt nicht passiert. Und das ist ja auch so, dass dieser WrestleMania Main Event von sehr vielen Menschen, mich eingeschlossen, sehr, sehr kritisch beäugt wurde und sehr kritisch kommentiert wurde. Und ich habe so das Gefühl, The Rock, der hat das gelesen, der hat das vernommen. Ich weiß, man sagte ganz gern bei WWE, was im Internet steht, ist uns wurscht. Aber ich glaube, sowohl wie der Triple H, der Paul Levesque sich oft äußert, als auch jetzt The Rock, das deutet schon darauf hin, man nimmt das schon wahr. Und ich glaube, The Rock, der wollte das quasi nicht so auf sich sitzen lassen, wenn man so möchte, und hier seine eigene Sichtweise wiedergeben. Weil es war auch dieser Auftritt recht kurzfristig angekündigt. Und ich habe so das Gefühl, er wollte hier mal einfach seine Sicht der Dinge darlegen und einfach mal seine Sichtweise auch rausschicken in die Welt.
Ja, und hat dabei auch einige Dinge erklärt und erzählt, über die sich vielleicht andere Verantwortliche bei WWE gar nicht so gefreut haben. Zum Beispiel, du hast gerade den Auftritt bei Elimination Chamber angesprochen. Da hat er gesagt, dass ihn Ari Emanuel, also der TKO-Boss, hier im Vorfeld knapp 4 Wochen vor Elimination Chamber angerufen hat und hat gesagt, hey, Rock, hey, Final Boss, weiß nicht genau, wie sie sich ansprechen, hey, Dwayne.
Nee, bitte nicht vermischen, es gibt ja The Rock, den DJ, der hier im Vorstand von TKO ist, und es gibt den Final Boss, weil diese Unterschiede hat immer wieder gesagt in diesem Interview, ne? Hier spricht jetzt hier der DJ zu euch, nicht der Final Boss, war ich auch ganz bemerkenswert.
Auf jeden Fall ging es dann darum, dass die Verkaufszahlen wohl etwas schleppend anliefen und man bräuchte was, um sozusagen Elimination Chamber noch ein bisschen mehr zu pushen. Gerade auf der Road to WrestleMania, dass man sagt, so, das ist so ein Initialfunken auf der Road to WrestleMania. Und darüber ist dann quasi diese Idee zustande gekommen, wir machen die Geschichte mit dem Final Boss und Codys Seele. Und das war ja die Idee von The Rock höchstpersönlich, weil er hat gesagt, ich habe Geld, wonach soll es der Final Boss gehen? Da gibt es noch Geld, Fame, habe ich schon alles. Na, nein, ich möchte Codys Seele, was natürlich auch so ein das klingt irgendwie geil, aber man weiß natürlich auch gar nicht genau, was das bedeutet. Ne? Und dass dann im weiteren Verlauf so ein bisschen Ideen hin und her geworfen worden sind, wer denn jetzt zugunsten von The Rock hier quasi turnt. Ob es jetzt John Cena ist, ob es Cody Rhodes ist, das haben wir ja auch schon im Vorfeld schon so ein bisschen beleuchtet. Schlussendlich ist es dann eben der John Cena-Turn gewesen, der ja dann auch von Triple H ja quasi abgesegnet und initiiert worden ist. Ja, aber man muss sagen, Markus, danach ist halt nicht mehr so viel gekommen. Und wir haben halt alle erwartet, oder viele haben erwartet, dass bei WrestleMania diese ganze Story hier den Abschluss findet. Aber The Rock hat es dann eben, oder DJ, ne, hat es dann eben hier im Podcast so gedreht, nehme ich einfach mal, und hat für sich einfach argumentiert, nee, nee, das war gar nicht die Geschichte, sondern die Geschichte war eigentlich für ihn hier John Cena, 17. Titel, Greatest of All Time. Alle anderen, die das erwartet haben, die haben es halt nicht verstanden. Wie hast du hier seine Argumentation, was das angeht, gesehen?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Eigentlich müsste man nochmal ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz zu Bad Blood blicken, weil da ist ja der Rock aufgetaucht, hatte die Finger in die Luft gestreckt, wir haben uns alle gewundert, was soll das alles? Ist danach erstmal verschwunden. Und der Anruf, wie gesagt, jetzt vor dem Elimination Chamber PLE, der kam mir ganz spontan. Das heißt, also erst einmal dieser Auftritt bei Bad Blood, da gab es also kein Follow-up. Den hat er einfach nur so gemacht, offensichtlich. Da war nicht was Größeres dahinter. Weiß ich nicht, wollte einfach hier das Rampenlicht haben oder wie auch immer. Ganz merkwürdig. Also alle, die uns da erzählt haben, nein, das war alles, hat gehört alles zusammen. Und hier auch der Rock, der immer ganz gerne mal sagt, ich bin euch drei Schritte voraus. Offensichtlich ja erstmal nicht so sehr. Und jetzt diese ganze Sache mit dem Turn, also war ja wohl wirklich so, dass der Rock hier vorgeschlagen hat, er wollte den Cody turnen, an seiner Seite haben, was natürlich eine Schwachsinnsidee ist, wenn du mich fragst, weil der Cody, auch wenn er jetzt bei WrestleMania ausgebucht wurde, aber grundsätzlich der Cody Rhodes, der funktioniert ja super als Babyface, der hat ein tolles oder zumindest ein sehr solides Jahr als WWE-Champion hinter sich und für mich hätte dieser Turn als Champion halt gar keinen Sinn ergeben und mir kommt das so vor, für den Paul Levesque auch nicht. Über die Thematik müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Ja, Paul Levesque und The Rock, aber da kommen wir später sicher noch drauf. Aber um diesen Punkt da zu vertiefen, ich habe so das Gefühl, weil du hast es ja auch gesagt, den Turn, dass dann der John Cena turnen soll, den hat ja dann quasi der Paul Levesque vorgeschlagen. Ich habe so das Gefühl, der hat sich gedacht, nein, auf gar keinen Fall soll lasse ich jetzt zu, dass hier mein Cody quasi turnt, mein Projekt. Und hat vielleicht auch den Cena so ein bisschen... Der überredet, möchte ich nicht sagen, aber das ihm so ein bisschen schmackhaft gemacht. Nein, turn lieber du. Und da hat sich vielleicht gedacht, der ist eh in einem Jahr weg und ich will meine Cody-Geschichte, also ich als Paul Levesque, möchte die Cody-Geschichte so erzählen, wie ich mir das eigentlich ausgedacht habe. Und deswegen kam es dann vielleicht zu diesem Cena-Turn kurzfristig, der halt, wie gesagt, das war auch so ein Hauptgrund, warum ich immer wieder auf der Road to WrestleMania auch Kritik geäußert habe. Dieser Cena-Turn, der teilweise auch ganz unterhaltsam ist von den Promos her, aber der hat ja null Sinn ergeben, wie er das argumentiert, zu welchem Zeitpunkt das stattfindet und einfach, warum er diesen Weg gewählt hat, der John Cena. Und jetzt wissen wir halt, warum das so war, weil das war einfach mit heißer Nadel gestrickt und man hat da gar nichts, was anderes sich quasi überlegt. Aber wie gesagt, für mich kommt es fast so vor, das ist so eine Annahme, das basiert jetzt nicht auf irgendwelchen Neuigkeiten, die ich da erfahren habe, aber mir kommt so vor, als wollte der Paul Levesque quasi seine Cody Rhodes-Geschichte noch ein bisschen schützen und auf keinen Fall, dass der Cody jetzt turnt. Hat man das halt jetzt eben so gemacht?
Ich glaube, da hängt halt eben auch viel dieser finanzielle Aspekt auch noch zusätzlich damit drin. Ne? Also wir haben auch mitbekommen, WrestleMania, auch da die Kartenverkäufe liefen nicht so stark an, wie man sich das erhofft hatte. Es war lange Zeit auch noch Tickets da. Ist auch kein Wunder bei den Preisen, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Das ist auch natürlich eine andere Thematik, wo natürlich auch TKO wirklich sehr stark auf Gewinnmaximierung setzt und wirklich das Letzte aus den Fans rausholt, so muss man es mal ganz klar sagen. Also jetzt nichts gegen das Produkt, die Präsentation, da kriegt man schon einiges geboten, aber kriegt man so viel geboten, um da, keine Ahnung, $10,000 für die erste Reihe zu bezahlen oder sonst irgendwas, es ist schon sehr, sehr happig. Und ich finde, das hat sich auch ein bisschen in der Stimmung niedergeschlagen, weil du wirst natürlich ein Teil der Fanbase, dieser harten Fanbase, die vielleicht Wrestling so ein bisschen als Flucht ansieht, die wirst du mit so Preisen kaum noch erreichen können. Die können sich das irgendwann nicht mehr erlauben, gerade in heutigen Zeiten. Und ich glaube, das wird auch was sein, was uns in den nächsten 12 Monaten bis hin zu, sag mal, 1,5 Jahre, 2 Jahre, ich bin gespannt, wie weit WWE, TKO diesen Bogen wirklich noch spannen kann, bis das Publikum sagt, nö, jetzt ist zu viel und wo man dann wirklich gucken muss, dass man die Tickets überhaupt noch los wird. So, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein Punkt. Aber natürlich, diese Motivation von John Cena hier dann zu The Rock zu turnen und gegen Cody zu turnen, hat ja eigentlich auch gar keinen Sinn ergeben. Weil wenn die Motivation ist, das hat Steve Richards auch in seinem Podcast nochmal aufgelegt, wenn John Cena's Motivation ist, den 17. Titel zu gewinnen, dann braucht er erstmal The Rock nicht, weil er hatte die Titelchance ja schon. Er hat die Elimination Chamber gewonnen und er hatte die Titelchance schon gehabt. Richtig. So, der hatte den WrestleMania-Event, Main-Event, der gehörte ihm schon. So, und dann, wenn du sagst, ja gut, aber er will halt sozusagen noch so eine Rückversicherung haben, um diesen 17. Titel zu holen und tut sich deswegen mit The Rock zusammen und dann taucht The Rock nicht auf, ist das halt nicht cool. Also da, ich finde, The Rock kann es doch so oft sagen, ja, ne, und das ist ja alles nur ein Work und wir haben uns das alles lang und breit überlegt. Meiner Meinung nach hat man hier, da bin ich auch auf der Seite von Steve Richards, der sagt, man hat hier sehr retroaktiv gehandelt. Das heißt, du tust Dinge und versuchst dann im Nachgang, die irgendwie zu verargumentieren, dass sie passen. Und was ich da auch auffällig fand, in dem Interview mit The Rock und Pat McAfee, wo dann The Rock auf Travis Scott angesprochen worden ist, wo er auch sagt, ich hätte es, glaube ich, ein bisschen anders gemacht. Ich fand's cool, ne, man muss ja die Kollegen auch ein bisschen loben, aber ich hätte es hier und da ein bisschen anders nuanciert, ich hätte das vielleicht anders präsentiert. Und ich glaube, da war, glaube ich, keiner so richtig zufrieden mit, wie das jetzt gelaufen ist. Also das war so mein Eindruck.
Ja, es ist halt einfach gesagt, sag ich mal, The Rock, der kommt hier und wirft dir quasi ein Stöckchen zwischen die Beine, so wie ich komme jetzt hier auf Wunsch von Ari Emanuel, wir machen eine neue Geschichte. Ich bin aber dann wieder weg und ihr macht jetzt das mal so und nachträglich sagt er, ja gut, aber das hätte man schon auch anders machen können, gell? Ich meine, das ist eigentlich, er ist ein bisschen fies tatsächlich und spielt halt in das Bigger Picture für mich rein und da kann er 100-mal sagen, das ist ein Work, wie du schon gesagt hast, dieser Machtkampf, dieser interne zwischen Paul Levesque, dem Head of Creative und dem Dwayne Johnson im Vorstand, das ist für mich jetzt keine Geschichte, sondern ist für mich einfach ein Fakt. Das siehst du auch anhand vieler, vieler kleiner Dinge, auch wie sich The Rock äußert in diesem Interview zum Beispiel, wo er dem Creative-Team unter Paul Levesque eben da nachträglich ausrichtet, ja, aber Leute, das hätte man schon besser machen können. Und auch, das siehst du auch an anderen Dingen, auch wie er sich sonst noch äußert, da müssen wir vielleicht kurz noch drüber sprechen, weil er hat ja dann nochmal ein Instagram-Post, glaube ich, abgesetzt, der Rock, wo auf Kritik von The Busted Open Show Radio eingegangen ist. Da hat er halt, ich will jetzt nicht das ganze Post vorlesen, aber der für mich interessanteste Satz, den er da diesem Co-Host ausgerichtet hat, hat er halt gesagt, hey, du kannst ja gerne mal dabei sein beim Cody, beim Cena, beim Brian, also Keywords, und dem Rest von uns und schauen, wie das diese kreativen Diskussionen ablaufen. Das heißt, er hat hier den Paul weg, den Head of Creative als the rest of us quasi bezeichnet. Und das war schon bewusst, ne, eine Aussage getätigt. Und auch im Gegenzug, der Paul Levesque hat ja zum Beispiel den Dwayne Johnson in seiner Hall of Fame-Rede nicht erwähnt. Da kann man sagen, ja, ist ja wurscht, aber er hat ja so gut wie jeden anderen erwähnt, mit dem er irgendeine Fehde gehabt hat und wie auch immer. Und The Rock und Triple H war ja 1998 auch nicht irgendeine Fehde. Und vor allem, die arbeiten ja eng miteinander und so weiter. Also auch das interessant, er hat ihn da nicht erwähnt. Und wenn man das hört, wie das jetzt funktioniert quasi, der eine hat hier kreative Ideen, der kommt spontan und der andere muss was draus machen und so weiter. Also meines Erachtens hast du da zwei ganz klare Strömungen bei WWE, die da offiziell miteinander arbeiten und sich da vielleicht auch schön vor den Kameras hier, weiß ich nicht, ins Herz schließen, aber wo natürlich hinter den Kulissen der knallharter Machtkampf entstanden ist. Es war ja auch tatsächlich so, ich bin gleich fertig, dass der Rock und der Triple H, beziehungsweise der Rock und die Click, die waren ja nie wirklich, damals in den 90er Jahren, da gab es ja auch schon Machtkämpfe. Also wurde ja damals schon berichtet, die Click, die mochte den Dwayne Johnson nicht so recht, so um 97 herum. Die hat dann auch wohl ein bisschen gemobbt. Der Bret Hart hat dann sich wiederum auf die Seite von The Rock gestellt und so weiter. Also das ist ja alles passiert damals. Und es kann schon sein, dass The Rock jetzt auch ein bisschen nachtragend ist. Ich glaube auch, dass sowohl The Rock als auch Paul Levesque ein bisschen dünnhäutig sind, was so Kritik betrifft grundsätzlich. Mhm. Und dass sie jetzt quasi gegenseitig auch was ausrichten, ohne es klar zu sagen. Und halt da, wie gesagt, dieser Machtkampf da stattfindet. Und das kommt halt dann dabei raus, sag ich mal. Beziehungsweise so ein WrestleMania-Main-Event kommt halt dann am Ende dabei raus.
Ich sehe das genauso. Also ich habe es auch schon im Magazin gesagt, da habe ich auch gemeint, wir haben zwei Alpha-Tiere, die nebeneinander sind, aber de facto ist natürlich The Rock eigentlich noch ein bisschen höher in der Rangordnung und offensichtlich hat sein Wort dann hier und da auch mehr Gewicht, weil es gab ja auch die Meldung im Vorfeld, dass ein Triple H eigentlich den Heel-Turn von einem John Cena eher sich für WrestleMania aufsparen wollte. Sprich, man wollte eigentlich diese 6 Wochen von Elimination Chamber bis WrestleMania anders gestalten und dann eben bei WrestleMania den großen Knall machen. Vielleicht
das wäre
sogar
besser
dann
gewesen.
Also, sehe ich auch so.
John Cena scheitert quasi, kriegt immer wieder Kickouts, Attitude Adjustment, was auch immer, er schafft es einfach nicht und dann macht er irgendwas total Unfaires und gewinnt diesen Titel und dann macht es dann Klick. Dann hätte das ja 100.000 Mal mehr Sinn ergeben.
Ja, oder wenn The Rock nicht WrestleMania auf der Couch sehen möchte und sich sagt, ach Mensch, komm, für das Geld, was ich hier bekomme, was sehr üppig ist, wenn man sich die jüngsten Zahlen anschaut, da bin ich doch mal häufiger dabei. Und du hättest ihn so als Devil's Advocate hier zwischensetzen können eigentlich, ne? Dass er sagt, er will sowohl die Seele von dem einen oder von dem anderen und dann steht er quasi so dazwischen, so ähnlich wie wir es damals beim SummerSlam 92 vielleicht mit Mr. Perfect gehabt haben, ne? Oder ich muss jetzt gerade zum Beispiel auch dran denken, wenn wir jetzt diesen großen Heel-Turn bei dem WrestleMania Main Event haben, Austin gegen The Rock WrestleMania 17, wo Vince McMahon dann quasi zu seinem Verhassten gegenübergegangen ist. Ne? Und ich glaube auch, dass es einen größeren Knall gegeben hätte.
Der Rock, der ist halt sauer, der Cody wollte seine Seele nicht, dann bietet der Rock hier dem John Cena den Stuhl an, dass ihn er überlegt und dann macht das halt einfach, um diesen Titel zu gewinnen. Ja, super wäre das gewesen, vor allem im Vergleich, was wir bekommen haben.
Ja, und das ist, fand ich nämlich auch sehr auffällig, von wegen Leute unter den Bus werfen. Ich finde, er hat auch den Auftritt von Travis Scott so indirekt kritisiert. Ne? Er ist eigentlich kaum darauf eingegangen, was Travis Scott gemacht hat, sondern er hat nur gesagt, ja, Travis Scott ist ja ein total cooler Typ, der ist ein Wrestling-Fan, der trainiert, glaube ich, auch bei Booker T und wir hoffen, dass wir den häufiger noch sehen werden und sowas. Aber de facto hat er eigentlich nicht gesagt, ja, das, was er gemacht hat, war super. Hast du die Mimik gesehen? Hast du die Gestik gesehen? Ne? Er hat einen hier genommen für uns oder sonst irgendwas. Er hat die Augen auf uns gerichtet. Sondern es war dann, danach kam nämlich direkt wieder der Satz, ja, aber ich hätte es schon ein bisschen anders gemacht. Also, es ist halt wirklich schwierig, die ganze Geschichte, die wir hier haben. Und dann eben auch natürlich dieser Aspekt mit dem, dass er quasi Kritik damit rechtfertigt, das ist ja alles geplant. Das ist alles ein Work, ne? Und alles getreu dem Motto, jetzt haltet mal eure Klappe. Kritisiert uns nicht im Internet, sondern lehnt euch zurück und genießt die Reise, auf die euch WWE und vor allem natürlich der Final Boss mitnimmt. Und im gleichen Atemzug, also er pocht hier quasi auf diese alten Kayfabe-Work-Geschichten, ne, diese alten Tugenden aus dem Wrestling. Und im gleichen Atemzug aber hat man das Gefühl, dass er hier alle möglichen Interna rausballert, auch für die Zukunft, was diese Planung von dem Cody-Charakter angeht, wo er gemeint hat, so, ja, dieser Cody verkauft seine Seele, Story, das war so eine Art Test für uns, um zu sehen, wie Cody als Heel funktionieren würde. Wie würden die Fans reagieren? Und wir können jetzt ja schon mal sagen, dass ein guter, erneuter Babyface-Champ wäre, aber er wäre garantiert auch ein sehr, sehr guter Heel-Champ. Und wir werden auf jeden Fall noch auf diese Story nochmal zurückkommen. Ist das nicht zu viel, wenn du auf der einen Seite sagst, nee, wir ziehen hier einen Vorhang vor und ihr dürft nicht dahinter gucken. Auf der anderen Seite sagst du aber, ach ja, übrigens, wir können auch noch das machen. Und das hieß den Vorhang wieder zurück.
Vor allem ist es halt auch Quatsch, weil man sagt, hier, lasst uns mal machen und ist alles nur ein Work. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt ja hundertprozentig durch The Rock bestätigt, dass man zum Beispiel bei Bad Blood gar keine Idee hatte und der einfach rausgekommen ist, spontan. Und wir wissen jetzt auch, dass dieser ganze John Cena-Turn gar nicht langfristig geplant war oder sonst irgendwas, sondern hat einfach ein paar Tickets zu wenig verkauft bei Elimination Chamber und wollte halt da spontan irgendwas machen. Also er kann ja jetzt ja rumreden, wie er will, also bei allem Respekt natürlich, er ist natürlich deutlich machtvoller und reicher als ich, aber er kann mir...
Ach, er ist reicher als du?
Ein bisschen, ja, seit dem Umzug. Nein, aber ich lasse mir da trotzdem von ihm keinen Bären aufbinden. Also ich glaube schon, dass der Paul Levesque sehr viel langfristig bookt und gute Ideen hat. Ich glaube aber auch, dass diese ganzen Sachen mit The Rock oft sehr, sehr spontan erscheinen. Auch da spielt ja auch mit rein, diese erste Netflix-Show, wo er plötzlich hier nicht mehr der Final Boss war bei Raw, sondern hier der nette Dwayne von nebenan, der hier auch die Mutter von Cody Rhodes begrüßt und der ein Freund von Cody Rhodes plötzlich geworden ist, was ja inhaltlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Da fehlt uns ja der Zwischenschritt. Und wird dann auch am nächsten Tag, nachdem im Internet die Kritik laut wurde, plötzlich bei NXT war und da gefühlt auch nicht gewusst hat, was er überhaupt ins Mikrofon sagen sollte. Er wollte sich nur wieder rechtfertigen. Das war diese Promo, wo er gesagt hat, ja, er ist uns allen 3 Schritte voraus. Also ich glaube, dass der uns einfach hier einen Bären aufbinden will und einfach das nachträglich schönreden möchte, was da so passiert. So kommt mir das vor.
Also wir haben es auch schon auf der Road gesagt, wir haben es auch schon davor gesagt, also dass man hier einen langfristigen Plan gehabt hat, sehe ich halt eben nicht, weil die Geschichte in sich zu unstrukturiert gewesen ist. Der Auftritt von Travis Scott war eine Farce, sind wir ganz ehrlich, hat im Wrestling nichts zu tun. Er war antiklimatisch. Ich habe es ja oft im WrestleMania-Podcast gesagt, weil ich sehr müde gewesen bin. Aber ich sage es nochmal, es war sehr antiklimatisch. Und auch dieser Heel-Turn von John Cena, ja, der hatte Impact gehabt. Das haben wir auch bei euch gemerkt, natürlich. Also euch hat das alle sehr bewegt, weil wir alle Jahrzehnte gefühlt auf einen John Cena-Heel-Turn gewartet haben. Deswegen hat es funktioniert. Die Story selbst mit Cody an sich war jetzt nicht so berauschend. Insofern tue ich mich da bei einigen Punkten schwer. Und deswegen ist eigentlich meine finale Frage hier, wird The Rock irgendwann ein Problem für WWE werden?
Ich bin ja, wenn es dann mal nicht mehr so gut läuft, und das wird früher oder später kommen, weil es ist natürlich auch, die Ticketpreise sind hoch und grundsätzlich ist es auch immer, selbst wenn du noch so kreativ bist, aber es gibt immer so ein Auf und Ab, es gibt immer Wellenbewegungen. Ich bin dann schon, und dann geht es halt wirklich ins Eingemachte, was diesen Machtkampf betrifft. Und ich bin gespannt, ja, wie das dann mit den gegenseitigen Camps quasi so passiert, ob man dann den Paul Levesque irgendwann opfert oder ob sich dann der Rock zurückzieht, weil er immer wieder quasi Stöckchen zwischen die Beine geworfen hat und so immer wieder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 5 Jahren beide noch in ihren Rollen sind. Der eine oder der andere wird dann wahrscheinlich vielleicht, der Rock vielleicht ist noch immer im Vorstand, aber hat nicht mehr viel damit zu tun, sage ich mal. Oder vielleicht muss der Paul Levesque sich auch was anderes suchen und der Rock will schauen, dass sein Kumpel Brian Keyword in diese Position von Paul Levesque reinbringt, als Head of Creative und so weiter. Ich meine, das sind alles nur Spekulationen, aber früher oder später wird da noch was passieren, da bin ich überzeugt davon, weil jetzt läuft alles super, grundsätzlich finanziell und so weiter, wobei wir den Peak wahrscheinlich schon erreicht haben, wie du auch schon gesagt hast, aber es läuft alles super und trotzdem brodelt's intern. Wenn es dann mal nicht mehr so gut läuft, dann wird das hier nochmal auf die nächste Stufe gehoben werden. Ich finde das extrem spannend tatsächlich.
Ja, und das ist was uns auch wirklich die nächsten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre ja noch bewegen wird. Was ich an der ganzen Geschichte eben so auffällig finde, ist, dass du auf der einen Seite eben diese finanziellen Belange hast und auf der anderen Seite eben diese kreativen Belange hast, wo du merkst, dass die jetzt extrem aufeinander knallen. Ne, wo dann ein Ari Emanuel, der eigentlich ja mal gesagt hat, nee, das sollen die machen, die sich mit Wrestling auskennen, ne, sagt, Dwayne, kannst du mal? Und dann sagt Dwayne, ja klar, kann ich mal. Und dann denken sich irgendwas ganz schnell aus und damit fährt man quasi dem kreativen Part in die Parade.
Was denkt sich denn dann auch wieder der Paul Levesque? Und ich will jetzt auch nicht den Paul Levesque auf den Podest heben. Die haben beide schon ihre Macken und ihre sehr guten und ihre Pluspunkte. Beide, also The Rock und keine Chance. Aber was denkt sich denn dann ein Paul Levesque, der für den Kreativprozess als Letztverantwortlicher, also zumindest was den Prozess betrifft, eigentlich verantwortlich ist. Und auch dann sein Boss ruft dann quasi The Rock an, kannst du uns hier quasi helfen, weil es läuft ja wohl nicht so gut. Ich meine, da ist auch für das Ego von einem Paul Levesque jetzt alles andere als gut.
Ja, genau das. Also deswegen auch diese sehr konstante Kritik, die auch hier in diesem The Rock-Interview durchkam, am Kreativen, an der Umsetzung und so weiter und so fort. Da war einiges dabei. Also, wenn ich ein Triple H gewesen wäre oder auch andere, die in dem kreativen Bereich tätig gewesen wären, ich hätte mich darüber massiv geärgert, bin ich ganz ehrlich. Und ich glaube auch, dass da kann The Rock noch so oft sagen, ja, und Triple H und ich, wir haben da schon damals, haben wir immer zusammengesessen, haben uns Ideen hin und her geworfen, das war immer ein riesengroßer Spaß. Das kann er noch so hinstellen, als ob die jetzt die besten Buddies gewesen wären. Aber ich wäre richtig angepisst, wenn jemand im Podcast so über mich spricht und solche Aussagen da trifft, ich hätte es anders gemacht. Das ist halt auch so. Sind wir ehrlich, das ist halt die dümmste Aussage, wenn du dir die Show von der Couch aus anguckst. Das ist eigentlich das ist unsere Aufgabe, aber das erwartest du ja nicht von The Rock, oder?
Es ist halt auch nicht, dass, wenn du ein Vorstandsmitglied bist, dann musst du halt mal die Firma vertreten. Also ist auch nicht die Aufgabe als Vorstandsmitglied, vielleicht dann Leute, die unter dir arbeiten, dann auch öffentlich zu kritisieren tatsächlich. Also ein guter Trainer, sage ich jetzt mal, der kritisiert auch nicht einzelne Spieler von den Kameras, sondern er macht das dann hinter den Kameras und hier beschwört die quasi das Kollektiv oder sagt, wir hätten das anders machen können oder wie auch immer. Ne? Aber so sich so abzuputzen ist natürlich, wenn du im Vorstand bist und auch irgendwie das Gesicht dann letztendlich von der Firma bist, auch nicht das Ideale, wenn du mich fragst.
Wir haben jetzt aber auf jeden Fall gesehen, dass zumindest die Auftritte von The Rock und auch der Heel-Turn von John Cena, das hat natürlich schon, wie gesagt, einen Impact gehabt. Das hat Reaktionen gezogen, Klicks, Reichweite und so weiter und so fort. Wird sich das irgendwann abnutzen, wenn das noch häufiger als so vorkommt? Also hat das auch die Persönlichkeit, den Final Boss, den Wrestling-Charakter, hat das denen einen Schaden versetzt?
Vielleicht schon. Also ich fand, dieser Netflix-Raw-Auftritt hat ihm den größten Schaden versetzt, dem Charakter zumindest. Aber grundsätzlich, es wird sich irgendwann auch abnützen. Ich meine, The Rock ist nach wie vor einer der allergrößten Stars, den es jemals im Wrestling gab. Und ich schaue auch immer gerne hin, wenn er sich ankündigt, was er zu sagen hat und wie auch immer. Und wir sehen es auch jetzt beim Podcast, wenn der Dwayne Johnson spricht, dann hört man dann auch zu. Und das ist auch relevant. da sehe ich jetzt auch nicht die Gefahr. Und ich glaube, wenn der Rock England, ich werde da jetzt auftreten bei dieser Raw-Ausgabe, dann wirst du einige tausend Tickets mindestens mehr verkaufen. Ich glaube, das wird auch so bleiben, weil er ist ja nach wie vor trotzdem absoluter Topstar und das ja auch zu Recht.
Mhm. Hat man Cody mit dieser Umsetzung geschadet?
Ja, absolut. Ich finde, Cody schaut aus wie ein Trottel. Entschuldige mal. Also er kann ja gar nichts dafür und ich mag ja auch den Cody. Allein diese Geschichte, ne, wo The Rock erzählt, ja, und die Mütter, die sind Freundinnen geworden, wir sind Freundinnen geworden.
Ja. Und dann wir macht, sind Freundinnen geworden, finde ich schön.
Ja, Entschuldige. Ja, und dann macht, in der ganzen Geschichte, wir brauchen jetzt nicht alles nacherzählen, aber Victor Cody hat da nie gut ausgeschaut und dann musste er auch noch diese Geschichte jetzt verkaufen. Der Rock war nicht da, teilweise war der John Cena nicht da auf der Road to WrestleMania. Und dann sind wir uns ehrlich, jetzt meine Meinung, dann hat er auch noch so einen schlechten WrestleMania-Main-Event und zwar wrestlerisch. Und da gebe ich jetzt auch nicht dem Cody die Hauptschuld als Zuschauer. Das Match fand ich auch ganz schlecht. Das Finish, wo der Cody ewig da liegen musste, bis dann der Travis Scott erst einmal den Ring erreicht hatte und so weiter. Also ganz viele kleine Dinge, wo der Cody gar nichts dafür kann, meines Erachtens nach. Aber er hat in dieser ganzen Geschichte hat er auf jeden Fall an einigen Punkten sehr schlecht Also ist sehr schlecht hat er sich, wurde er verkauft, sagen wir das mal so.
Er selber konnte nichts dagegen machen, ne?
Ja,
also ich finde, da wo man ihm den Ball gegeben hat, da hat er den Ball genommen und hat ihn getragen, ne? Also auch da das Problem, wenn du diese Geschichte mit John Cena Greatest of All Time erzählen solltest, dann sollte John Cena auch auf der Road to WrestleMania maximal oft da sein und nicht irgendwo in der Weltgeschichte irgendwelche anderen Dinge tun.
Das ist halt schon bemerkenswert. Ich finde, auf der Road to WrestleMania ein riesengroßes Match auf dem Papier, Cody Rhodes gegen John Cena um den 17. World Title, Cody über ein Jahr Champion. Der Rock ist nicht da, der Cena ist nur ein paar Mal da. Ich meine, so kann man das ja auch nicht angehen. Und deswegen haben die es eigentlich auch verdient, wenn sie jetzt irgendwann mal weniger Tickets verkaufen. Und ich sage noch einmal gerne, der Cody kann da überhaupt nichts dafür. Und der kann auch für das Match kann er nichts dafür. Weil wenn du das Match nochmal siehst, also wenn du mich fragst, John Cena ist durch, wrestlerisch, ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber da gebe ich dem Cody jetzt keine Schuld.
Die sehe ich auch so. Und ich habe auch eher den Eindruck, dass man ja auch wirklich mit diesem John Cena-Charakter jetzt wirklich nochmal, man schützt ihn ja im Endeffekt auch damit, ne? Er muss jetzt nicht mehr flashy sein, er kann eher mit dem Publikum spielen, er kann nochmal langsamer kämpfen als ohnehin schon. Er muss nicht so viel einstecken, weil als Babyface gehört es dazu, dass du viel kassierst. Als Heel kannst du wiederum viel zutreten, zuschlagen, würgen und so weiter und so fort.
Aber das sollte halt auch gut ausschauen.
Ja. Ja, aber vielleicht schließen wir dann das Thema The Rock erstmal hier an der Stelle ab, weil ich glaube, das wird uns noch bewegen, aber ich wollte das nochmal ansprechen, weil ich finde es halt schon interessant, wie man das auch hier verkauft. Und vielleicht eine abschließende Frage. Hast du den Eindruck, dass WWE jetzt hier über The Rock und auch bei Triple H so ein eigenes Narrativ kreiert? Also sprich dieses, jetzt seid mal gefälligst ruhig, hört auf uns zu kritisieren, sondern habt einfach Spaß an den Shows und genießt das, was wir hier machen.
Das versucht man auf jeden Fall und da spielt ja dann auch diese neue Netflix-Doku-Serie unter Anführungszeichen mit, die man präsentieren wird, wo man ja hinter die Kulissen blickt, in den Writers' Room blickt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie man da diese ganzen Dinge uns dann verkauft und wie man das dann darstellt und kann man ja auch noch einmal das Narrativ versuchen zu ändern. Wie gesagt, das bei WrestleMania war, haben wir selber gesehen. Also mir hat das in weiten Teilen zumindest nicht sehr gut gefallen und da kann der Rock jetzt auch erzählen, was er will. Aber wir haben ja gesehen, was war. Und grundsätzlich war aber das WWE jetzt versucht, eigene Narrative zu erzählen. Ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, du hast sicher auch, weiß nicht, die Doku-Serie The Monday Night War hast du sicher auch gesehen zum Beispiel.
Ja.
Da hat man ja auch ganz gerne eigene Narrative erzählt.
Das stimmt.
Oder kreiert.
Das stimmt auf jeden Fall. Naja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Weil ich sehe es halt genauso. Ich sehe es auch so, dass man hier versucht, sehr stark Einfluss auch auf die, also noch stärker, als man das früher gemacht hat, Einfluss auf die Außenwahrnehmung zu nehmen. Und ja, tatsächlich auch Kritiker jedweder Form wirklich auch ein bisschen leise zu stellen, sagen wir es einfach mal so. Und dafür ganz viel Pomp und ganz viel Wortgewalt und natürlich auch mit Persönlichkeit. Wir dürfen nicht vergessen, also wir kritisieren jetzt hier natürlich, wir finden deutliche Worte, aber an den Wrestling-Karrieren oder an dem Einfluss von einem Triple H und auch von einem The Rock und vielen anderen, da gibt es halt gar nichts zu krickeln. Deswegen ja,
hundertprozentig.
Aber es heißt halt eben nicht, auch dieser Punkt mit dem, es ist so Work, es war ein Work und deswegen seid mal ruhig. So, ja, nur weil ich was mit Absicht mache, muss es halt nicht gut sein, ne? Ich kann auch mit Absicht die Flasche hier umwerfen und auf einmal steht ja alles unter Wasser. Also es war keine gute Idee, die Flasche umzuwerfen.
Ja, ganz genau. Ne, das ist vollkommen richtig. Und das auch da, noch ein Punkt, früher der Vince McMahon, der hat das einfach ignoriert, diese Internetkritik. Er hat auch sein Ding durchgezogen, war in den letzten Jahren ja auch nicht so toll, um das mal so auszudrücken, aber da hast du vollkommen recht, das ist eine ganz andere Herangehensweise, weil der hat das einfach ausgeblendet tatsächlich.
Ja, finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte auf jeden Fall und bin mal gespannt, ob das noch die nächsten Wochen, Monate dann eben auch noch so weitergeführt wird. WWE versus Internet, mal sehen. Aber kommen wir doch dann zu den Wochenshows, die wir dann jetzt hier auch gesehen haben, Raw After Mania und SmackDown, galoppieren da einmal im Schweinstrab, im Schweinsgalopp durch die Neuerungen und durch die Entwicklungen. Wir haben natürlich jetzt einen nächsten PLE vor der Brust, das ist natürlich WWE Backlash, das ist St. Louis, Randy Orton, Hometown Hero natürlich, und es kommt, wie es kommen musste, Eröffnungssegment bei Raw. Wir sehen John Cena, der hier nochmal seine Auftritte runterzählt und so weiter und so fort. Vor allem der dann aber eben auch einen RKO kassiert. Ja, und bei SmackDown hat sich dann endgültig manifestiert. Wir bekommen das große Match der Legenden, John Cena gegen Randy Orton, und erneut ist es eben so, ähnlich wie es auch schon in der Fehde mit einem Cody gewesen ist, dass ein John Cena hier den Finisher einsteckt und am Ende liegen bleibt. Wie gefallen dir hier die Rollen, die verkörpert werden, und wie gefallen dir hier auch vielleicht diese Zukunftsaussichten? Randy Orton gegen John Cena im Jahr 2025.
Ich muss sagen, das war schon im Nullerjahr nicht so toll. Ich finde, die hatten im Ring gar keine gute Chemie miteinander. Ich habe in den 10er-Jahren hat man es dann noch einmal gemacht. Es gab da schon ein, zwei richtig gute Matches. Hell in a Cell oder Cage Match war eines davon, was wirklich gut war. Aber die meisten fand ich damals schon eher langweilig. Will aber jetzt auch nicht nur meckern. Grundsätzlich, also der gechillte Randy Orton, den wir seit einiger Zeit bei WWE jetzt wieder sehen, der ist schon ein ganz großes Kino. Ich finde, das ist der unterhaltsamste Randy Orton, den wir jemals hatten. Das Match allerdings, also ich hoffe, da kommt man noch mit irgendeiner Sonderregel oder so, dass da einfach mehr Spielraum ist, um die Gegenstände einzusetzen oder so, weil wie gesagt, der John Cena ist halt jetzt nicht wrestlerisch nicht in Bestform, um das mal respektierlich auszudrücken, und ich glaube, also eine Sonderregel würde den beiden da schon helfen. Dass wir das Match aber nochmal kriegen in John Cenas letztem Jahr, das war für mich eigentlich völlig klar. Vor allem in St. Louis. Das ergibt ja auch Sinn. Und das ist auch eine große Paarung. Es ist irgendwie schade, dass wir nicht nochmal John Cena gegen Edge sehen können. Weil Edge war meines Erachtens nach der andere und auch bessere große Gegner von John Cena. Aber dass wir zumindest noch einmal so eine Ehrenrunde haben mit dem Randy und dem John Cena, das ist logisch. Also ich verstehe auch, warum man das macht.
Ja. Überraschend ist es nicht, das haben wir auch prognostiziert schon Anfang des Jahres, dass wir dieses Match auf jeden Fall bekommen werden, weil es einfach naheliegend ist. Ich muss aber auch sagen, ich hoffe, man findet irgendeinen Weg, damit das nicht in einem Zeitlupending endet, was irgendwie eine halbe Stunde geht. Weil, ne, ein John Cena ist durch, aber ein Randy Orton ist auch nicht mehr in der Form, dass er jetzt wirklich diese ganz großen Matches bestreiten kann. Ne? Hat auch genug Verletzungen hinter sich, und ich glaube auch, dass es hier eine gute Idee wäre, noch so eine Stipulation mit einzubauen. Ansonsten kann das wirklich ein anstrengendes Match werden. Ich habe da wirklich ein bisschen Angst vor, was da ausgeht. Ansonsten, ja klar, ich meine, wie wir jetzt hier die beiden präsentiert bekommen haben, die beiden, die hier seit Jahrzehnten dabei sind, ich finde, das hat man gut gemacht. Also, wenn ich das jetzt sehe, das sind zwei wirklich larger-than-life-Stars im Endeffekt, die man hier in den letzten Jahren, letzten zwei Jahrzehnten kreiert hat. Passt für mich. Und auch das, und ich finde es eben auch so bezeichnend, dass dann quasi ein John Cena wieder am Boden liegt, wenn dieses Match mehr oder weniger fix gemacht wird. Das scheint ja so das wiederkehrende Motto zu sein, bevor es dann eine Titelverteidigung gibt. Weil damit rechne ich ganz fest. Ich glaube nicht, dass hier der Titel wechselt.
Nein, natürlich nicht. Eigentlich, normal muss ja, weiß nicht, der Cody fast den Titel wieder zurückkriegen. Außer man hat eine andere tolle Idee. Aber im Grunde, und das wird auch erst irgendwann später passieren. Ja.
Ich wollte mich gerade fragen, weil jemand, den wir gar nicht gesehen haben, ist ein Cody. Was wird mit dem?
Der holt sich noch von dem Gürtelschlag. Nein, ich weiß auch nicht, was man mit dem Cody tatsächlich macht, wer sein nächster großer Gegner wird. Vielleicht überlegt man da noch was. Und man wird es schon wissen, aber man wartet vielleicht noch ein bisschen. Aber vielleicht gibt man ihm jetzt auch nach dieser langen Regentschaft einfach ein Päuschen, so wie man das ja auch beim Gunther wohl gemacht hat, der wohl auch jetzt, nehme ich an, die Suspendierung auch dadurch wieder auch einen Urlaub machen dürfen. Und ich glaube, im Cody gönnt man jetzt auch einfach mal eine Auszeit wahrscheinlich. War sicherlich auch anstrengend, eine Road to WrestleMania. Der Cody war immer da, hat ja auch viele Pressetermine gehabt und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch einfach mal mit der Familie ein, zwei, drei Wochen chillen darf.
Ich glaube auch. Das hat man ja mit Roman Reigns letztes Jahr ähnlich gemacht. Als er den Titel verloren hat, war der Ausmann die ganze Zeit lang weg. Und Cody hat wesentlich mehr Pressearbeit gemacht, hat wesentlich mehr Matches bestritten, als Roman Reigns das in den letzten 10 Jahren gemacht hat, wenn man ehrlich ist. Insofern, ja, ich gehe auch davon aus, dass man erstmal aus dem Programm nehmen wird. Man kann natürlich dadurch auch diesen Titelgewinn so ein bisschen verkaufen, und irgendwann kommt er dann zurück, und vielleicht wird dann genau das zur Wahrheit werden, was The Rock auch schon angekündigt hat, nämlich ein zweiter großer Run als Babyface-Champion. Das könnte ich mir durchaus vorstellen auf dem Weg dahin. hat dann ein John Cena noch Leute wie einen, wir hatten Randy Orton, CM Punk, wir haben Money in the Bank ist angekündigt, das wäre natürlich auch noch eine Chance, wenn man den hier halt einbauen könnte und so weiter und so fort. Da gibt es noch einige große Namen, die man hier bringen könnte und dann gegen Ende des Jahres, nachdem John Cena komplett das Wrestling ruiniert hat und zerstört hat, was wir so lieben, dann kann der Cody uns retten. Mal gucken. Ansonsten, was haben wir noch gesehen? Wir haben ein neues Stable bei Raw zu sehen bekommen, bestehend aus Seth Rollins und Bron Breakker. Ne? Da gab es ja erstmal die Ansprache hier von Seth Rollins, der sich nochmal über alle erhoben hat. Und dann hat er sich erst mit CM Punk gemeldet. Da gab es da den Brawl, die konnte sich noch wehren. Da kam auch ein Roman Reigns dazu. Roman Reigns hat sogar natürlich Paul Heyman hier den Superman-Punch verpasst. Aber dann gab es natürlich auch noch einen Bron Breakker, der eingegriffen hat. Und wo man auch diesen schönen Moment gehabt hat, wo sich Seth und Braun gegenüberstanden und von hinten kam so CM Punk an und Braun speert dann CM Punk um und damit war klar, ah, die beiden jetzt hier unter der Fuchtel von Paul Heyman. Ist das der neue Two-Man-Power-Trip oder sind es einfach neue Paul-Heyman-Guys?
Es sind neue Paul-Heyman-Guys. Ich gehe davon aus, dass da noch jemand vielleicht dazukommt, um vielleicht vorzugreifen. Wir haben einen anderen Turn ja noch gesehen bei diesem Raw After Mania. Die Becky Lynch ist ja gegen die Lyra Valkyrie geturnt, nachdem es den Titelverlust der Tag Team Titles gab und ich könnte mir vorstellen, dass man die Becky Lynch in diesen Stable holt, weil die Ehe mit dem Seth Rollins, die ist ja quasi auch WWE-Kanon, also die Becky wurde ja auch schon in Promos erwähnt und so weiter und da passt dieser Heel-Turn irgendwie dazu, also ich, und so eine Frau würde dem Stable auch gut tun, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie da auch noch dazu kommt. Grundsätzlich finde ich das eine spannende Idee, ich meine, der Bron Breakker, der macht jetzt den nächsten Schritt, ich finde, der hat einen wirklich guten Run gehabt als IC-Champion, ich finde, der bringt doch sehr viel mit, was man da braucht, um oben mitzuspielen. Und grundsätzlich, das ist eine gute Geschichte. Und wie gesagt, da kommt, vielleicht kommt auch noch ein anderer dazu oder ein Tag-Team. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch wachsen, dieses Ding. Aber die Becky Lynch ist, glaube ich, jetzt mein heißester Tipp erstmal.
Ja, ich muss gerade ein bisschen grinsen, so nach dem Motto Great Minds Think Alike. Ich habe nämlich genau dasselbe auch beim Magazin gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Könnte ich mir total gut vorstellen. Auch zu den selben Gründen, wie du es auch schon angesprochen hast. Ich musste gerade an diese fantastische Fehde mit Seth Rollins und Becky Lynch gegen Baron Corbin und wie hieß unsere Sassy Southern Belle nochmal?
Ah, ja.
Die Frau mit dem Punch?
Die Frau, die jetzt hier Fotos macht, diesen Model.
Genau, die, ich habe den Namen vergessen tatsächlich.
Fällt mir auch leid, es tut mir sehr, sehr leid. Also, wir wissen alle, wen du meinst, weil sie, da hat man diese Clips da dann gebracht und mit ihr aber auch sehr wenig gebracht.
Gut, anderes Thema. Hier turn heraus. Becky Lynch, Lyra Valkyria. Titelverlust erstmal und danach die Attacke von Becky gegen Lyra.
Lacey Evans. Das kann alle Richtungen gehen. Bitte? Lacey Evans war das.
Lacey Evans, ja, genau. Becky Hilton, was sagst du dazu?
Ja, eigentlich bin ich zu früh. Also wie gesagt, es ergibt schon Sinn, wenn man sie in diesen Stable holen will. Aber grundsätzlich, jetzt kommt das Comeback, die Leute wollen sie bejubeln. Ich finde, das kommt eigentlich zu früh. Hinzu kommt, dass ich ja den letzten Becky Heel Run auch nicht so toll fand. Ich finde, ihre größten Stärken hat sie immer als Babyface ausgespielt. Ich hoffe, also wenn sie in diesen Paul Heyman Stable kommt, dann kann man da schon was draus machen mit den ganzen Leuten und so weiter. Aber grundsätzlich finde ich es, wie gesagt, überhastet, weil da hätten wir jetzt auch schön ein paar Monate mit der Becky Lynch als Babyface, die gerade zurückgekehrt ist und so weiter, auch noch was erzählen können.
Ja, das stimmt schon. Andererseits kommt es natürlich so ein bisschen überraschender. Und ich glaube, man wollte auch einfach so große Geschichten nochmal lostreten, auch nochmal so eine zusätzliche Geschichte in der Damendivision haben. Ich finde auch die Idee ganz cool, dass wir hier Becky gegen Lyra bekommen, weil das kann ja Lyra Valkyria eigentlich auch nur sehr, sehr gut tun, oder? Auch mal mit der zu arbeiten.
Ja, grundsätzlich schon. Wo kommt denn die? Oder anders gefragt, ja, an welcher Stelle kommt denn da die Bailey zum Einsatz? Die tut mir ein bisschen leid.
Mal gucken, wo die hingeht, ne? Oder was sie macht. Da soll sich der Vertrag auslaufen und sie überlegt gerade, wo sie hingeht.
2026 läuft er aus. Das ist leider noch ein bisschen Zeit.
Ich habe irgendwie noch mitbekommen, dass sie überlegt, wohin ihre Reise quasi führt. Und wir wissen, dass WWE ja inzwischen sehr skeptisch ist, wenn schon jemand öffentlich überlegt und man die dann eher so ein bisschen raushält.
Ich hoffe, dass, wenn das dann soweit ist, hoffe ich, dass hier die Bailey natürlich zu AW wechselt und dass die Mercedes dann auch noch dort ist, weil ich halte ja von der Bailey sehr viel und ich finde, dass sie grundsätzlich, bis auf wenige Ausnahmen, nie ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt wurde bei WWE. Und ich könnte mir sehr gut bei AEW vorstellen, tatsächlich, dass sie mit der Mercedes da nochmal so einen schönen Run bekommt. Aber anderes Thema.
Ich finde, wenn man jetzt auch Raw und SmackDown sich anschaut, so was die Damendivision angeht, dann sieht man eben auch mal, wie Starstack die inzwischen eben auch ist. Ne?
Wir kommen ja auch von NXT noch so viele quasi nach, die genau. Drücken ja schon von unten. Du hast ja wahnsinnig talentierte und spannende Talents bei NXT im Frauenbereich.
Ich wollte es gerade sagen, weil wenn du jetzt allein mal Raw geschaut hast, ich meine, klar, da haben wir Io Sky, die sich zu Wort gemeldet hat und ne, Jubel, Jubel, ich habe den Titel verteidigt, aber dann hattest du eben eine Stephanie Vaquer, du hattest eine Julia, natürlich hast du eine Rhea Ripley, du hast eine Roxanne Perez, dann guckst du zu SmackDown rüber, da hast du eine Tiffany Stratton als Champion, dann eben dann auch noch eine Jade Cargill mit dabei, du hast eine Naomi mit dabei, eine Nia Jax mit dabei und das ist wirklich jetzt erstmal nur so das, was gezeigt worden ist. Da sind ja noch viel, viel mehr, die da noch hinten dran kommen. Also ich befürchte mich auch, das ist ja oft so, wenn so viel Talent da ist, dann ist auch unweigerlich so, dass bestimmtes Talent, was vielleicht jetzt schon so ein bisschen stale geworden ist, einfach unter die Räder kommt. Und sind wir ehrlich, Bayley, also seit dem Babyface-Turn im vergangenen Jahr, war die langweilig, oder?
Ich finde, man hat ja halt auch nie viele Chancen gegeben im Vergleich zu Charlotte.
Ja.
Die würde man jetzt nicht so präsentieren, wie man die Bayley präsentiert hat. Die Bayley hat ja selber auch gesagt, sie ist jetzt nicht der Typ, kürzlich im Interview mit Chris Van Vliet, sie ist nicht so der Typ, der Türen eintritt und sagt, hey, ich bin die Bayley, und auch wenn sie jetzt schlechte Ideen bekommt, dass sie sagt, nee, das mache ich so nicht, machen wir es anders. Sie nimmt das eher an und versucht das umzusetzen, ist da ein bisschen passiv, ist halt also nicht diejenige, die dann da frontal auf Konfrontationskurs geht und sagt, nee, machen wir das jetzt oder wir machen gar nichts. Und deswegen hat sie ja halt auch vieles quasi ertragen lassen. Ist natürlich auch sehr professionell, aber wie gesagt, ich finde, also ich halte Bayley für großartig, ich finde die sehr unterbewertet, was das ganze Auftreten betrifft, das Wrestling. Und ich persönlich als Zuschauer würde mir nur wünschen, dass sie hier bei AEW eine andere Chance bekommt, dass man hier mit ihr nochmal was macht. Und ich glaube, das könnte auch richtig gut funktionieren, weil ich glaube, die hat einfach Bock zu wresteln. Und das kann
sie
da wunderbar machen.
Ich glaube auch, das würde gut tun. Ja, also ich meine, die hat bis jetzt nur, also auf der großen Bühne wirklich nur NXT und WWE gehabt. Und die hat ja eigentlich auch alles gewonnen. Also die hat die großen Matches bei WrestleMania gehabt, die hat vielleicht die größten Matches in der Frauendivision bei NXT gehabt. Die hat eigentlich alles erreicht. Und wenn man jetzt merkt, so langsam vielleicht auch, dass das Creative Team nicht ganz so auf dich setzt, schau dich nochmal um. Also warum denn nicht? Und ich sehe das auch so. Für AEW wäre es auf jeden Fall nochmal ein Zugewinn innerhalb der Damendivision. Du kannst was erstmal als Tag Team mit Mercedes Moné anstellen, da kannst du was gegeneinander anstellen. Das hat man bei WWE nie so richtig ausgeschlachtet, wenn man ehrlich ist. Diese Chancen auch die beiden
nochmal
quasi.
Da gab es ja, diese
genau.
Sasha Banks gegen Bayley war der großartige NXT-Fehde. Damals hat man im Hauptkader wirklich nie in der Größenordnung gebracht, das stimmt ja.
Genau, das meine ich ja, genau. Und deswegen, also ich finde das verständlich, weil man hat hier das Gefühl, es liegt ja sehr oft nicht an den Talenten selbst, dass sie nicht ankommen oder so, sondern es liegt sehr oft einfach an der Art und Weise, wie sie dargestellt werden, wie sie präsentiert werden. Und da hat man, wie du schon gesagt hast, zuletzt wirklich massiv wenig mit Bayley gemacht. Ja. Du hast gerade den Gunther schon angesprochen, der hat sich ja erstmal hier mit den Kommentatoren angelegt, fühlt sich ungerecht behandelt, hat dann Pat McAfee ausgechoked und ist jetzt suspendiert worden, auf unbestimmte Zeit erstmal ja auf die Bank gesetzt worden, sozusagen auf die stille Treppe. Und der andere Markus hatte die Theorie, ja, vielleicht bekommen wir ja doch noch Pat McAfee gegen Gunther oder Pat McAfee als alter Footballer bringt einen anderen Footballer mit, nämlich den
genau.
Bill Goldberg.
Beides halte ich für möglich, aber mein erster Gedanke war auch tatsächlich, das ist eine gute Möglichkeit, um dann den Goldberg als Vertreter oder Racheengel zurückzubringen und dann dieses große Goldberg-Match gegen den Gunther zu bringen. Ich glaube, das wäre ein gutes Match, also wenn der Goldberg sich darauf einlassen möchte. Im Bestfall natürlich verliert dann der Goldberg. Ich weiß nicht, ob er sein letztes Match verlieren möchte, aber grundsätzlich so der klassische Weg wäre, der Goldberg verliert dann diese Schlacht, der Gunther kriegt ja nochmal einen schönen Schwung mit, kann dann vielleicht auch eben nochmal eine World-Title-Fehde haben, vielleicht auch dann, weiß ich nicht, wenn irgendwann mal der Cody wieder Champion ist, Cody gegen Gunther, wir hatten das schon beim King of the Ring, nicht King of the Ring, entschuldige, beim, wie hieß denn da mit den großen Gürteln da dieses Ding?
Die großen Gürteln?
Das war,
wie hieß es denn nochmal, Crown Jewel, oder?
Wir hatten auf jeden Fall schon mal Gunther gegen Cody, ich meine, so eine richtige Fehde könnte ich mir da gut vorstellen, also lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube auch, dass das der Weg ist, um den Goldberg zu bringen.
Ja, es war bei Crown Jewel. Genau. Ich glaube auch, also der kriegt jetzt auch erstmal eine Pause. Auch da ist er ihm gegönnt. Ist ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit Papa geworden. Also er darf auch jetzt durch mal ein bisschen Freizeit haben. Auch der hat viel geackert, natürlich auch. Und den kannst du jetzt auch erstmal gut aus dem Geschehen rausnehmen. Und danach, ich tue mich da so ein bisschen schwer mit. Also dieses Segment mit Jey Uso und Sammy und Jimmy, da hat man ja so ein bisschen angeteased, dass es da in eine andere Richtung gehen könnte. Aber was wird die erste Geschichte für Jey Uso hier werden?
Also ich weiß gar nicht, ob es so viele Geschichten geben wird. Ich sehe den Seth Rollins eher früher als später als World Heavyweight Champion und den Titel wird er dann wahrscheinlich, jetzt meine Annahme, bis WrestleMania halten, weil man ja ganz gerne die langen Regentschaften macht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Jey Uso vielleicht gegen den Sami Zayn jetzt eine Geschichte bekommt. Das muss nicht unbedingt mit dem Turn verbunden sein vom Sami Zayn. Vielleicht macht man es auch einfach tatsächlich so, die beiden Freunde und der Jey Uso gibt dem Sami eine Chance und das kann man wunderbar als Pay-Per-View-Match dann bringen, meines Erachtens nach. Aber ich glaube nicht, dass der Jey Uso über den Sommer hinaus diesen Titel halten wird. Ich glaube, der wird dann eher früher als später beim Seth Rollins landen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, Seth Rollins wird erstmal natürlich noch jetzt mit den neuen alten Fädengegnern mit CM Punk und Roman Reigns damit einhergehen und sich da erstmal nochmal innerhalb dieser Allianz mit Bron Breakker und eben Paul Heyman nochmal stärker in den Main Event pushen, wirklich, als es ohnehin schon der Fall gewesen ist. Und wenn das Thema raus ist, dann kannst du in die andere Richtung. Vielleicht beim SummerSlam, wenn du dazwischen noch Backlash und dann eben Money in the Bank hast, vielleicht kannst du beim SummerSlam das große Titelmatch und Titelwechsel bringen, weil ich glaube auch, dass ein Jey Uso, dass die Geschichte, ähnlich wie das so bei so vielen Cinderella-Stories eigentlich der Fall ist, die ist sehr schnell auserzählt. Und eigentlich ist die das jetzt schon. Jetzt kannst du noch so ein bisschen diese Bloodline-Story von mir aus mit reinbringen, kann ich mit leben, also diese Bloodline-Vergangenheit sozusagen mit Sami Zayn und so. Das finde ich in Ordnung, da werden auch gute Matches bei rauskommen. Vielleicht kannst du sogar ein Three-Way machen mit den dreien. Und dann sehen wir weiter. Aber ich tue mich da gerade so ein bisschen schwer mit. Ich bin aber auch bei dir. Ich glaube nicht, dass der ewig lange Champion sein wird.
Nein, es ist nur eine persönliche Geschmackssache. Ich kann mir den Jey Uso nicht als Langzeit-Champion vorstellen. Da ist meines Erachtens nach einfach zu wenig Qualität im Ring da. Da gibt es heutzutage einfach ganz andere Ansprüche. Ich meine, mit dem John Cena kannst du das machen. Der ist natürlich der John Cena. Aber ich glaube, dass die Leute dann immer den Jey Uso auch überdrüssig werden. Das hat eben als Herausforderer gut funktioniert. Du hast gesagt, Cinderella-Story, Außenseiter, da kann man schön hier die Geschichte erzählen. Aber ihn als langen Defending-Champion, das glaube ich einfach nicht. Das wird man nicht machen, denke ich.
Ja, das sehe ich auch so. Mal gucken, wo da die Reise hinführt. Also ich tippe bis SummerSlam, dann ist Schluss. Und dann reicht's, dann darf hier jemand anders hier die Fackel tragen. Und Seth Rollins finde ich da auch einen sehr guten Kandidaten an der Stelle für. Ja, Markus, was haben wir noch gesehen? Gut, Querelen im Judgment Day, ne? JD McDonagh ist zurück, aber wir sehen auch, dass Dom und Finn nicht ganz mit einhergehen und dann aus der Core sind. Das ist eigentlich auch nur eine konsequente Weiterführung der letzten Wochen und Monate. Wenn wir rüber zu SmackDown blicken, vielleicht da nochmal so ein bisschen das US-Title-Geschehen. Es gab ja da ein Number One Contender-Match zwischen LA Knight und Drew McIntyre, was dann im Chaos geendet ist und wo dann auch Damian Priest mit eingegriffen hat und ja, Jacob Fatu dann am Ende quasi alle mehr oder weniger platt gemacht hat, also vor allem Knight und Priest. Ja, riecht für mich, dass man da so eine Fatal Four-Way-Fehde Richtung Backlash aufbaut. Wie siehst du das?
Ja, vor allem auch mit dem Drew McIntyre für mich so ein ganz klares Zeichen. Die US Championship wird jetzt auch nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen. Du hast halt jetzt einen WWE-Champion, der wird nicht jede Woche da sein. Mhm. Hat er uns ja auch runtergezählt bei Monday Night Raw, wie viele Auftritte noch kommen. Das heißt, du musst ja quasi und kannst auch dann die US Championship bedeutungsvoller machen und da halt auch eine große Geschichte drum spinnen. Das macht man jetzt, glaube ich, meines Erachtens nach. Das war ein guter Start. Ich meine, Jacob Fatu ist super over. Drew McIntyre ist auch großartig und die anderen, das funktioniert alles wunderbar und ich glaube, da kannst du ein Fatal Four-Way-Match machen, da kannst du eben noch nacherzählen, du kannst die große Fehde mit dem Drew McIntyre machen, weil ich glaube, wenn man möchte, kann man den Drew über Nacht auch ganz offiziell zum Babyface turnen, weil der ist einfach unglaublich cool in dem, was er macht. Also da sehe ich dann auch die Zukunft kurzfristig und auch über die nächsten Wochen und Monate tatsächlich, dass diese US Championship einfach deutlich zentraler präsentiert wird bei SmackDown.
Ja. Finde ich aber auch konsequent und auch, dass dann die großen Namen darum fehlen, mag ich eigentlich ganz gerne. Und das ist dann so ein bisschen der Kontrast fast schon zur Damendivision, oder? Selina Vega als neue US-Champ. Aus dem Nichts, mehr oder weniger.
Schade. Ich sag ganz ehrlich, ich finde das schade, weil ich finde, Chelsea Green hat da einen super Job gemacht. Natürlich, Wrestling ist jetzt, also im Ring gibt es Leute, die besser sind als sie, das macht aber gar nichts. Also sie ist unglaublich unterhaltsam, hat da dem Titel ein Profil gegeben, was man bei der IC Championship mit der Lyra Valkyrie noch nicht geschafft hat. Und ich hätte mir das gerne noch weiter angeschaut, aber vielleicht möchte ich einfach der Selina Vega auch mal hier Danke sagen, weil sie hatte immer die großen Matches, im Endeffekt hat die Selina Vega immer verloren, die wichtigen Matches. Und ich habe jetzt auch kein Problem damit, aber von mir aus kann man auch der Chelsea Green bald den Gürtel wieder zurückgeben. Weil ich glaube, die Geschichte ist noch nicht auserzählt.
Nee, und wie du schon gesagt hast, die macht halt unglaublich viel aus diesem Charakter mit ihrem Hervis dabei und das Ganze drumherum. Das hat sie schon toll gemacht und ich bin da komplett bei dir. Für mich muss da auch nicht gerade so ein Midcard-Champion, die muss auch nicht die 5-Sterne-Matches abliefern, soweit sie mich anderweitig gut unterhält. Und das hat eine Chelsea Green gemacht. Und das, also, das hat sie ja wirklich auch über die Grenzen wirklich getan. Also die Leute lieben sie ja und haben wirklich auch darauf reagiert. Und es gab ja wirklich einige, die da auch sehr verärgert gewesen sind, dass sie zum Beispiel keinen Platz auf der WrestleMania-Card bekommen hat, was ich total nachvollziehen kann.
Ich auch ein bisschen schade. Zumindest im ersten Jahr, nachdem man ja diese Secondary Titles bei den Frauen eingeführt hat, wäre es eigentlich schon gut gewesen, sag ich mal, wenn man eine Idee gehabt hätte, um ein oder beide hier auf die Card auch zu setzen, tatsächlich. Und ja, wie gesagt, die Chelsea Green, wenn ich sage, es ist nicht, es gibt welche, die besser sind, die sind halt dann überragend, so ein Io Sky und so. Aber die Chelsea ist auf keinen Fall schlecht im Ring. Also das ist ja besser vielleicht als, weiß nicht, die Tiffany Stratton vielleicht. Ist auch Geschmackssache. Aber auf jeden Fall bringt die Chelsea ein gutes Gesamtpaket mit.
Ja, die ist halt sehr, sehr charismatisch und die spielt ihren Charakter wirklich par excellence. Man kann es nicht anders sagen. Also deswegen,
war ja auch schon bei TNA tatsächlich so, ne? Als verrückte Laura Van Ness und so weiter. Also wenn man da früher auch schon sie gekannt hat, hat immer ihre Stärken gehabt in diesen überdrehten und auch lustigen Segmenten. Und das bringt sie einfach wunderbar rüber. Vor allem, da gibt es ja viele im Wrestling, die probieren das und das ist dann oft nur peinlich. Und sie hat da den richtigen, ja, den richtigen Kniff, den richtigen Zugang dazu.
Ja, sehe ich ganz genauso. Bevor wir uns gleich jetzt zu den Debüts und Comebacks und Überraschungen noch widmen hier, müssen wir vielleicht auch mal auf die Damendivision so ein bisschen mehr eingehen. Wir haben natürlich auch noch die, auf der einen Seite, ich habe es gerade angesprochen, natürlich Jade Cargill gegen Tiffany Stratton gehabt, was ja dann im Durcheinander geendet ist, aber vor allem eine Fädenfortführung mit Naomi gegen Jade Cargill und eigentlich auch eine Fädenfortführung mit der zurückkehrenden Nia Jax, die hier Tiffany Stratton attackiert, Markus. Ich bin ehrlich, beides haut mich jetzt nicht so vom Hocker.
Hast du die Punches gesehen von der Naomi? Haben die dich umgehaut? Was soll ich sagen? Ich habe die Nia Jax auch nicht groß vermisst. Ich will auch nicht zu negativ heute klingen. Ich weiß, ich habe jetzt auch schon den John Cena kritisiert und so weiter. Ich möchte nicht zu negativ klingen, aber ich habe die Nia Jax, ich weiß ja nicht so recht. Interessant finde ich ja, dass sie die Charlotte macht jetzt offensichtlich oder bekommt jetzt auch wieder eine Auszeit. Das fand ich schon interessant, dass sie jetzt eigentlich auch keine Rolle gespielt hat. Nach WrestleMania.
Ja, die muss ja erstmal, die ist jetzt zutiefst betrübt, dass sie hier ihre WrestleMania-Chance nicht nutzen konnte. Ja. Also irgendwie, das sind alles keine Paarungen, die mich jetzt irgendwie so wirklich motivieren, einzuschalten, wenn ich jetzt ein normaler Zuschauer wäre.
Finde ich, ist man bei Raw deutlich besser aufgestellt, ne? Mit der Io Sky, mit der Rhea Ripley, mit der Bianca Belair, drei hervorragende Wrestlerinnen. Da haben wir die, wie schon vorher erwähnt hast, die Roxanne Perez haben wir gesehen und so weiter. Also bei Raw, finde ich, ist da im World-Title-Bereich der Frauen, oder anders gesagt, das finde ich derzeit spannender, dass du die besseren Talents
ja.
in der Masse.
Wobei Bianca Belair ja auch erstmal raus ist, aber
stimmt.
Nichtsdestotrotz, ja, sehe ich aber komplett, also für mich thront halt eben auch wirklich eine Rhea Ripley ganz oben. Und die hebt auch die Damendivision ganz stark an. Und Tiffany Stratton, die WrestleMania-Fehde mit Charlotte hat ihr schon sehr geschadet. Und da fehlt einfach noch ein bisschen was. Ich finde, man merkt, da fehlt noch ein bisschen was.
Auch im Ring, finde ich, fehlt auch was. Sie ist sehr athletisch.
Ja.
Das möchte ich nicht absprechen. Aber ja, wie gesagt, wir haben halt jetzt so viele sehr, sehr gute Wrestlerinnen, dass das halt dann auch auffällt.
Ja, ist vielleicht ein bisschen zu früh ins kalte Wasser geworfen worden, Markus?
Ja, jein. Es ist jetzt eine blöde Antwort, ich weiß, aber sie muss halt jetzt kommt es drauf an, jetzt ist quasi Crunch-Time. Jetzt hat sie das WrestleMania-Match gehabt, wie der Aufbau gelaufen ist, da kann sie jetzt, also entweder können beide was dafür oder es ist einfach unglücklich gelaufen, das ist halt so, wie es war. Das Match war jetzt auch nicht so der Knaller, aber ist ja wurscht im Endeffekt. Aber jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt es drauf an, jetzt ist Crunch-Time und jetzt schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Sie hat halt jetzt die Geschichte mit der Nia Jax wurde wieder aufgewärmt. Macht man es jetzt auch nicht so leicht.
Ich wollte gerade sagen, Crunch-Time in Nia Jax, na dankeschön.
Aber ne, mal schauen, ich möchte es auch nicht absprechen tatsächlich, weil so, dass sie ja beim Publikum gut ankommt und dass sie sehr charismatisch ist und so weiter, das ist ja auch unbestritten.
Ja, nein, und wir haben es auch gesagt, auch eine Nia Jax war ja zuletzt eine solide Säule innerhalb der Damendivision. Ne? Es war jetzt nicht so, dass man Hurra geschrien hat, aber wir sind auch weit weg von diesen Katastrophenzeiten, die wir früher mal mit Nia Jax gehabt haben. Die hat sich auch weiterentwickelt auf eine positive Art und Weise, ne? Oder auch mal hier so ein bisschen was zu ihrer Ehre rettet zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, die Geschichte hatten wir schon. Naomi gegen Jade Cargill wird fortgesetzt. So, ja, ist okay. Trotzdem, Io Sky gegen Rhea Ripley nehme ich lieber.
Und ja, aber du kannst bei Backlash jetzt von mir aus auch nochmal diese Tiffany Stratton und Nia Jax Geschichte noch einmal rund abschließen, sag ich mal. Ja. Weil das ist schon inhaltlich, ergibt es auch Sinn.
Ja, und es ist Backlash, ne? Das, wenn früher, wenn man sich frühere Backlash-Cards anschaut, dann waren das eigentlich nur Rematches von WrestleMania. Und jetzt geht man ja schon ein bisschen einen anderen Weg. Und
ja, da haben wir die Tickets weniger gekostet.
Stimmt, das stimmt. Das ist vollkommen richtig. Ja, und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt mal zu den Debüts und Comebacks, die wir hier gesehen haben. Also Comeback 1 hatten wir gerade schon angesprochen mit einer Nia Jax. Ein Comeback bzw. Redebüt bei Raw haben wir hier noch nicht angesprochen. Rusev ist zurück und hat sich gleich mit der Alpha Academy angelegt und hat die zerstört, die eigentlich auf The New Day treffen sollten, wollten. Ja, lieber Markus, Rusev ist zurück. Was hat sich da bei dir geregt?
Ja, ich habe damit gerechnet. Wir haben es ja vorher alle vernommen, glaube ich. Da gab es ja auch schon die Vorankündigungen, die inoffiziellen. Ich muss leider sagen, der Run bei AEW, der war nix. Teilweise hat man versucht, und das ist dann immer wieder abgebrochen worden, es war wohl dem Vernehmen nach nicht so einfach, mit dem Rusev zu arbeiten, mit dem Miro. Er wollte wohl auch, er fand die Geschichten nicht so toll teilweise. Das sind jetzt alles nur Hörensagen natürlich, mit mir da nicht darüber gesprochen. Aber ja, ich hoffe, die Geschichten bei WWE gefallen ihm besser. Grundsätzlich, der kann unglaublich unterhaltsam sein. Der hat wirklich tolle Zeiten bei WWE gehabt. Eine Rusev Day und vorher auch als böser Heel, die Fehde mit John Cena und so weiter. Die Frage ist halt, was steckt da jetzt noch drin? Weil wir haben jetzt halt, die Zeit hat sich weiterentwickelt, wir haben einen sehr, sehr guten Kader. Es kommt jetzt auch noch irgendwann der Jeff Cobb. Na gut, vielleicht kommt er erst zu NXT, aber grundsätzlich, das ist ja auch so ein Monster-Typ, der aber natürlich auch noch im Ring noch eine andere Hausnummer ist als der Rusev, sage ich auch. Also ich bin gespannt, ob jetzt der Rusev über den Midcard-Status hinauskommt. Das, ja,
du schüttelst schon den Kopf. Ja. Also. Niemals. Also da ist sowohl bei Raw als auch bei SmackDown, falls er dann irgendwann zu SmackDown wechseln sollte, sehe ich da keine Chance. Gar keine Chance, dass der in irgendeiner Art und Weise, also der darf gerne IC, US Title Division, dabei gerne mitmischen. Vielleicht auch mal schnuppern, aber als Main Eventer sehe ich ihn halt in keinem Leben.
Du hast auch zum Beispiel den Jacob Fatu, der ist ja auch so ein Monster-Typ.
Ja.
Aber auch eine ganz andere Hausnummer von der Intensität, vom Wrestling her und so weiter. Also dieses Gimmick, das der Rusev halt da immer, was ihn ausgezeichnet hat, da gibt's halt jetzt andere inzwischen, auch bei WWE. Und da bin ich gespannt, was man da an Geschichten und Ideen sich vorgenommen hat.
Ich muss nur gerade so ein bisschen lachen, weil wenn man sich so die alten Rusev-Geschichten anschaut, wo Joe Hendry sein Anwalt gewesen ist oder auch wo er doch Wladimir Putin angehimmelt hat und solche Sachen, macht man vielleicht heute nicht mehr. Aber naja, ich hab's auch erwartet. Ich habe davor gesessen und hab mir gedacht, ach, guck mal, ist er wieder da? Ach, guck mal, neue Musik. Und ein bisschen anderen Look.
Leider, aber die neue Musik hat sich auch eingereiht in alle anderen neuen Musiken.
Ja, die ist halt auch sehr 0815, ne? Also ein bisschen geremixed alles. Deswegen hat mich jetzt nicht hinterm Ofen hervorgeholt, wenn ich mal ehrlich bin. Wie war es denn bei dir bei Aleister Black, den wir jetzt ja bei SmackDown gesehen haben, der sich ja hier, ja, der The Miz quasi unterbrochen hat. The Miz, der ja noch vorher noch so Unterredung mit Carmelo Hayes gehabt hat und jetzt hier dann eben, ja, gesagt hat, hier, warum werde ich übergangen, ne? Dabei bin ich doch der A-Lister, ich bin doch der und der, und dann kam eben Aleister Black raus. Wird das jetzt mit Rusev auf der einen Seite und Aleister Black auf der anderen Seite, wird jetzt alles gut für die beiden? Sagen wir es mal so.
Ich hoffe, es wird besser als für Andrade, für die beiden, weil es ist ja auch einer, der von AEW gekommen ist, wo man eigentlich auch, der im Ring auch hervorragend war, und irgendwie hat man mit dem Andrade jetzt auch bei WWE nichts gemacht, finde ich persönlich, hätte man deutlich mehr machen können. Also, nur immer so Andeutungen. Aleister Black ist halt, Malakai Black ist Aleister Black, das heißt, das gleiche Gimmick haben wir nochmal gesehen, das wir jetzt bei AEW und zuvor bei WWE auch gesehen haben. Ich glaube ja, der Paul Levesque hält ganz große Stücke auf ihn, weil er hat ja bei NXT viel mit ihm damals gemacht, als er da verantwortlich war, und er hat ja damals eigentlich auch grundsätzlich immer, also gab es immer positive Vibes, sag ich mal, und ich glaube schon, dass man sich da was, also ich glaube, dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt als beim Rusev am Ende, ein bisschen mehr rüberkommt. Ich würde gerne ein bisschen eine Weiterentwicklung beim Gimmick sehen. Also das ist schon authentisch, das passt ja auch zu ihm, aber so ein, zwei neue Nuancen wären vielleicht ganz spannend, weil wie gesagt, das war halt auch der Entrance, das wir schon gesehen haben. Ist auch in Ordnung, wenn man uns jetzt wieder so präsentiert, aber ich hoffe eben, dass da noch ein bisschen was Überraschendes reinkommt in den ganzen Act.
Ich glaube, das ist halt auch was ganz Wichtiges, ne? Weil am Talent hat es bei einem Aleister Black nie gelegen, sondern es hat immer daran gelegen, dass dieser Charakter einfach stagniert ist. Und das war ja bei AEW auch so. Da hat man da mal ein bisschen was probiert, ne? Mit dem schwarzen Schleim und allem drum und dran und Licht an, Licht aus Spielchen. Aber ich glaube, du musst auch so ein bisschen aus dieser düsteren Kiste auch irgendwie mal rauskommen oder es irgendwie schaffen, dass da ein Charakter bei entsteht, zu dem du wirklich, also den du entweder wirklich hasst oder den du wirklich richtig liebst und den anfeuern kannst. Und das hat man bis jetzt nie geschafft, sondern man hat sich den immer angeschaut und gesagt, ach, guck mal, ist cool. Der ist ein bisschen düster, der kann coole Kicks, der sieht irgendwie krass aus mit seinen ganzen Tattoos. Aber für mich hat da immer ein bisschen was gefehlt, dass du sagen kannst, ja, ich habe jetzt eine emotionale Verbindung zu dem. Und das ist eben auch das, worauf es bei mir ganz stark beim Wrestling ankommt und worauf ja Wrestling auch ganz stark einfach basiert, auf diesen einfachen Emotionen. Du guckst jemanden an, sagst, finde ich geil, finde ich kacke, ich buhle den aus, ich jubel dem zu. Und bei ihm war es eher so, ja, ich klatsche so ein bisschen, ich finde ihn ganz geil, aber mehr halt eben auch nicht. Und wie du gesagt hast, ne, also Charakterentwicklung, Geschichten, vielleicht nicht mit den White Six zusammen in eine Geschichte packen.
Kommen die überhaupt jetzt nochmal? Kommen die überhaupt jetzt irgendwann nochmal, die White Six?
Boah, du, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt die letzten noch gelesen, dass ja Alexa Bliss die Anführerin der White Six werden soll.
Ja. Ich meine, Alexa Bliss würde ich mich sehr freuen, habe ich immer gerne gesehen, aber White Six, ich weiß gar nicht, aber also, das war ja auch. Ist ein anderes Thema, aber schauen wir mal, ob die überhaupt, wann die und wie die zurückkommen.
Ja, mal sehen, mal sehen. Ansonsten auch da vielleicht Thema Chancen. Wir haben Nathan Frazier und Axiom, also Fraxium, nach ihrem Tag-Team-Title Verlust. Wir haben ja drüber gesprochen, Markus, in der Review zu Stand and Deliver. Nach dem Titel Verlust sind sie jetzt bei SmackDown debütiert und wird auch offiziell als SmackDown-Debüt angekündigt. Sind die jetzt fest im Main-Roster? Und wenn ja, welche Chancen rechnest du?
So habe ich das auf jeden Fall mitbekommen. Und ja, muss man ja sagen, wir haben jetzt zwei Tag-Team-Divisionen, bei Raw, bei SmackDown. Und die SmackDown-Division ist der Raw-Division ja meilenweit voraus. Und da passt Fraxium auch super rein. Du hast eben die Street Profits, die da das TLC-Match gewonnen haben, ihre Titel verteidigt haben, aber mit den Motor City Machine Guns, mit DIY, mit vielen anderen Teams. Da passen die einfach wunderbar perfekt rein tatsächlich. Fraxium finde ich von dem Wrestling-Stil also auch ganz schnell und sehr spektakulär. Und das, ich glaube, die bleiben jetzt fix bei SmackDown und ich glaube, die werden da auch wunderbar reinpassen.
Ich finde das eine interessante Ergänzung, weil ich finde, die beiden, auf der einen Seite haben die ja bei NXT so ein bisschen ihr Mojo gefunden, weil die, eigentlich hat man gedacht, gerade auch so ein Axiom, so mit der Maske und so, ah, das kann nicht so mit der Ausstrahlung funktionieren, aber die beiden haben sich ja wirklich auch in die Charaktere und in diese Geschichte dieses Teams wirklich reingewrestelt. Und ich bin gespannt drauf, ob man das eben dann auch bei SmackDown macht, weil natürlich hat man bei NXT sehr, sehr stark auf die beiden gesetzt, hat den Split der beiden noch immer wieder angetäuscht, ne, und dann Nathan Frazier, der so ein bisschen der Extrovertiertere der beiden ist, während Axiom eher so den Tunnelblick hat und das Gold will. Aber du hast vollkommen recht, die Tag-Team-Division von SmackDown ist stacked inzwischen. Ne? Du hast schon einige Namen genannt, wir haben noch die Garzas haben wir noch.
Ne? Genau, die
Pretty Deadly haben wir auch noch zum Beispiel.
Ja, irgendwann werden die Lucha Brothers auch noch mal gemeinsam antreten.
Richtig, die haben wir natürlich auch noch, ne? Da bin ich auch mal gespannt, wo da der Weg hingeht. Aber da kannst du auf jeden Fall einiges machen. Wie hat dir eigentlich das Tag-Title-Match, also TLC-Title-Match gefallen?
Ja, fand ich sehr spektakulär, sehr gut. Hätte Abend 1 von WrestleMania auf jeden Fall sehr aufgewertet. Also, das war mein Gedanke. Da hätten wir ruhig da auch unterbringen können, tatsächlich.
Du willst damit sagen, das war besser als War Raiders gegen The New Day?
Ja, hat halt nicht den Einzelsponsor gekriegt aus dem Videogame-Business, aber ansonsten wäre das wirklich, also ich finde schon, die haben uns halt jetzt gezeigt, oder sie haben auch der WWE gezeigt, hier Leute, das TLC-Match, das hätte auch bei WrestleMania gepasst. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Main-Event und vor allem so spektakulären Aktionen und so weiter, gab auch einige, ist ja nicht mehr so leicht heutzutage, neue Sachen zu bringen im Leiter-Match, aber irgendwie fällt das dem einen oder anderen doch ein oder neue, hat trotzdem neue Ideen und das eine oder andere Team bringt neue Double-Team-Moves oder auch das Finish, wo hier innerhalb der Leiter seitlich hochgeklettert wurde. Also ich finde das immer überraschend, dass es talentierte Wrestler auch immer wieder schaffen, dann doch noch neue Sachen zu bringen, wenn man glaubt, man hat schon alles in diesen ganzen Multi-Man-Leiter-Matches gesehen.
Ja, auch so Aktionen wie dann irgendwie das Skull and Bones draußen durch die Leiter, durch den Tisch quasi. Ja. Und solche Aktionen, auch Montez Ford natürlich ultra spektakulär, mit diesem Flip-Dive einfach übers Top-Rope durch den Tisch draußen. Also, das hat schon Spaß gemacht. Ich finde, es hat nicht ganz diesen Car-Crash-Charakter, wie das früher diese TLC-Matches gehabt haben, weil es doch auch mehr Zeit dazwischen sich gelassen hat. Aber ich beschwere mich da nicht. Ich fand es sehr unterhaltsam und ich bin auch da komplett dabei. Warum man das nicht auf die WrestleMania-Card gepackt hat, verstehe ich halt nicht. Das hätten auch alle verdient gehabt, den WrestleMania-Paycheck sich abzuholen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja. Deswegen, das ist ein bisschen schade. Ja, Markus, du hast es angesprochen. Wir sind ja quasi jetzt mit Raw und SmackDown in eine neue Season reingegangen. Die eine Staffel ist beendet, die neue Staffel hat angefangen. Und um mal diesen Serienvergleich beizubehalten, ja, bist du nach der ersten oder nach den ersten zwei Folgen hier, bist du gehuckt? Was sagst du dazu?
Ich fand die ersten Folgen wirklich gut. muss aber noch nichts heißen. Es ist natürlich immer einfacher, erstmal einen guten Start hinzulegen, eine gute, geile Geschichte zu beginnen. Das hat auch der Vince Russo oft geschafft. Die Frage ist halt dann eben, wo möchte man hin und wie setzt man das um, wo man hin möchte. Jetzt haben wir, und wenn, jetzt sag ich mal ganz plakativ, wenn der Dwayne wieder kommt und plötzlich sagt, hey, ich habe eine tolle Idee hier für die World-Title-Geschichte bei SmackDown, und dann wirft er dann wieder so eine Strecke zwischen die Beine, dann wird das ganz schwierig. Aber ich fand Raw wirklich sehr gut und SmackDown fand ich auch interessant. Und man hat eben mit diesem neuen Stable, mit den Rückkehrern und so weiter schon ein gutes Fundament gelegt, finde ich persönlich. Aber jetzt muss man halt mal schauen, wenn dann der Alltag wieder eintritt, sag ich mal.
Ja, ich bin da komplett bei dir. Ich fand Raw After Mania fand ich sehr, sehr unterhaltsam. SmackDown fand ich auch sehr gut. Gerade im Vergleich zu den früheren Episoden von SmackDown, die sich ja oft ein bisschen gezogen haben. Ich finde, bei SmackDown merkst du auch, dass diese 3 Stunden, da fehlt halt ein bisschen was, ne? Irgendwie insgesamt im Produkt, aber auch was das Talent angeht. Und man geht ja einige interessante Wege. Ich bin da komplett dabei, was du auch schon gesagt hast. Und ich finde es auch immer interessant, wie das WWE auch schafft, so die Figuren durchzurotieren. Ne? Dass du einfach sagen kannst, ja gut, jetzt ein Cody, der ist jetzt gerade nicht da, ist aber egal. Es ist eine Bianca Belair, die ist auch erstmal weg. Ist egal. Und dass man, Gunther ist auch erstmal weg. Ja, machen halt was anderes. Und dass sie diese Tiefe im Roster haben, dass du wahrscheinlich so das Wegfallen von Gunther für ein paar Wochen, der kommt halt dann irgendwann wieder. Und ich finde, das ist was Bemerkenswertes, was WWE wirklich sehr gut schafft. Auch, dass man diese Übergänge dann kreiert, um auch so Pausen den Leuten zu gönnen, weil auch die müssen Urlaub haben, logischerweise.
Also ein Problem habe ich halt, wenn eine Geschichte erzählt wird und dann sind die Leute nicht da, wie gesagt, John Cena und Cody Rhodes.
Ja.
Wenn dann der Cena. Aber mir hat jetzt grundsätzlich der Cody auch bei diesem SmackDown nicht gefehlt. Also nicht, weil ich ihn nicht gern sehen würde, aber einfach, du hast den Randy Orton, du hast den Cena und andere und das war völlig in Ordnung. Man hat genug andere Dinge erzählt und da kann der Cody ruhig euch mal jetzt ein paar Wochen Urlaub nehmen. Da stimme ich dir hundertprozentig zu.
Ja, und bei Raw ja genauso, ne? Da hast du dann eben die großen Knaller gehabt mit Punk, mit Reigns, mit Rollins und Braun Breaker, der jetzt auch dann in diese Region damit reingeht.
Reigns hat sich sicherlich auch hier verletzt. Der bleibt jetzt auch erstmal längere Zeit weg, wahrscheinlich nach dem Attacke.
Das ist nicht so unwahrscheinlich, wenn man ehrlich ist. Nein, aber deswegen, ich finde auch, man hat hier einen guten Grundstein gelegt. Diese Rock-Diskussion ist natürlich was uns nochmal bewegt hat und was uns auch mal aufgeregt hat. Da sind wir auch gespannt auf eure Meinung natürlich. Die könnt ihr natürlich gerne wie immer auf Discord schreiben, könnt ihr in die Kommentare bei YouTube schreiben, könnt ihr auch bei Spotify gerne teilen. Und ich glaube, Markus, dann sind wir aber an der Stelle durch. Oder hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt?
Nein, ich möchte nur erwähnen, also mir hat AW Dynamite auch sehr gut gefallen diese Woche. Das nur nochmal als Tipps, habe ich mir auch geguckt. Das ist auch eine sehr gute Ausgabe. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt in eurem Wrestling-Plan, dann könnt ihr da auch gerne reinschauen. Hat sich der Tony Khan auch verdient. Der hat sich jetzt auch mal ein bisschen wieder bessere Einschaltquoten verdient, ehrlich gesagt. Weil er macht das auch in diesem Jahr sehr gut.
Ja. Und was ich auch da noch ganz kurz unterbringen möchte, ist, wenn ihr noch mehr Wrestling haben möchtet und vielleicht noch nicht so recht eine Ahnung habt, welche Shows ihr denn vom WrestleMania-Wochenende noch schauen möchtet, der andere Markus, der Markus Gronemann, hat für das Magazin so eine Art Match-Guide geschrieben. Da könnt ihr einfach, die Liste ist frei ersichtlich bei uns auf der Website zum Beispiel. Das ist eine ganze Reihe von Matches, die er zusammengetragen hat, die man sich auf dem einen oder anderen Wege da anschauen kann. Das ist auch mal so als kleiner Service nebenbei. Ja, aber ich würde sagen, Markus, dann sind wir an der Stelle durch. Ich danke dir nochmal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier den Samstagnachmittag dir um die Ohren zu schlagen.
Ja, ich musste ja zum Glück hier keinen Film abdrehen auf Hawaii oder so. Mir war das spontan einfacher möglich.
Ja, das wäre auch ganz, ganz bitter gewesen. Ansonsten, nächste Woche geht es hier an der Stelle weiter mit einem Fragen-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne an fragen@headlock.de. Einige sind schon da. Ansonsten gerne auf dem Discord unter AskHeadlock dann eintragen und dann kommen die Geschichten hier rein. Da freuen wir uns dann schon auf euch.
Und die Fragen werden schon auch beantwortet, oder? Es ist nur ein reiner Fragen-Podcast. Gibt doch Antworten, oder?
Das ist ja auch mal lustig. Wir lesen einfach nur eure Fragen vor. Manchmal würde das sogar einen Podcast füllen, das stimmt. Nein, aber natürlich gibt es auch Antworten darauf. Wir werden mal sehen, wer da dann hier zugegen ist, wer wieder fit ist. Ich hoffe auch, dass Kai und Chris sich von ihrer Erkältung erholt haben.
Ja, gute Besserung.
Dann werden wir weitersehen. Ach, gute Besserung, Schnickschnack. Die waren bei WrestleMania, sollen sie sich so anstellen.
Ja, entschuldige mal, ich bin froh, dass ich nicht dort war.
Ich glaube, die hatten eine gute Zeit, glaube ich. Also die haben alles mitgenommen, die haben gut gegessen, die haben gut eingekauft. Also von daher passt das, glaube ich, schon. Ja, und was gibt's noch? Wir haben eine neue Episode der Helden aus der zweiten Reihe nächste Woche. Da sprechen Shaggy und ich über den guten Shane Douglas. Und natürlich gibt's das Magazin wieder. Da werden dann, glaube ich, der Markus und der Kai dabei sein, wenn Kai wieder dabei ist, ansonsten bin ich mit dabei. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.